Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Letzte Sitzung waren wir ja stecken geblieben bei ein schönes Beispiel, wie das nun so mit Voraussetzungen funktioniert. Und wir hatten uns den Text von Platon, Menon, angeschaut und gesehen, wie auf verschiedene Stufen über Voraussetzungen gesprochen wird. Nicht immer explizit, aber wenn Sie den Text aufmerksam lesen, sehen Sie, dass es letztendlich immer geht um, wie begründet man jetzt eine Aussage. Und ganz am Anfang dieses Textes, als Menon Sokrates fragte, ist jetzt Tugendhaftigkeit lehrbar, hat der Sokrates gesagt, hey, da muss ich erst mal wissen, was Tugendhaftigkeit ist, um zu sehen, ob Tugendhaftigkeit und lehrbar zusammengehören oder nicht. Also ich kann diese Aussage, Tugendhaftigkeit ist lehrbar, nur zustimmen, wenn ich weiß, was Tugendhaftigkeit und wenn ich weiß, was lehrbar ist. Und ich sehen kann, dass diese beide irgendwie notwendigerweise miteinander verbunden sind. Damit war so formal beschrieben, wie so eine Voraussetzung aussieht. Man muss erst mal wissen, worüber spricht man? Wovon handelt man? Was ist das eigentlich, wovon ich spreche? Und jetzt, wenn dann die beiden anfangen, die Suche nach dem Was durchzuführen, dann stellt sich heraus, dass das ziemlich schwierig ist. Und ich hatte ja letzte Woche die Vorlesung angefangen damit, dass Wissenschaft, Philosophie, das heißt das begründende Sprechen, keine Selbstverständlichkeit ist, dass dieses Feld erstmal also entdeckt werden musste. Und wir können hier in diesem Dialog von Plato sehen, wie diese Entdeckung stattfand. Also der Menon greift das Was nicht, weil er immer auf die Empirie geht. Also Sokrates fragte, was ist Tugendhaftigkeit? Und Menon gibt immer konkrete Beispiele. Und Sokrates antwortet dann, das ist eigentlich nicht, was ich wissen will, wenn ich das Was suche. Weil das Was gibt ja gerade das an, was bei diesen verschiedenen Dingen identisch ist. Und du gibst immer verschiedene Sachen an. Nämlich, wie wenn ich fragen würde, was ist der Mensch? Und sie würde mir 4, 5 Menschen zeigen. Da würde ich sagen, hey, aber ich will wissen, was in diesen Menschen gemeinsam ist. Mit das Vorzeigen dieser 4 Menschen ist die Sache noch nicht geschehen. Ich muss doch mal wissen, wie schaue ich jetzt auf diese 4 Menschen? Nun, Sie müssen diesen Dialog mal lesen. Dann sehen Sie, dass das alles ein bisschen komplizierter wird, weil Menon dann von der empirischen Ebene in der Begriffsebene geht, aber auch da ist es schwierig, also tritt immer wieder dasselbe Problem auf, die Was-Frage hat mit Identität zu tun. Nun, Sokrates hatte ja von vornherein schon gesagt, ich weiß nicht, was dieses Was ist. Menon dachte, dass er es wusste, aber nach dieser Unterfragung durch Sokrates stellt er fest, dass er es auch nicht weiß. Und dann kommt man in eine Aporie. Und das ist eine sehr interessante Stelle, weil hier wieder ein anderer Typ von Voraussetzung geholt wird. Weil beide stellen fest, die sind nach etwas auf der Suche. Und dieses Auf der Suche gehen stellt sich jetzt auf einmal heraus als eigentlich erstmal unmöglich, weil versucht Menon dann Sokrates klarzumachen, hey, warte, wir müssen eigentlich aufhören, weil wir können ja gar nicht das suchen, wovon wir noch mal gar nicht wissen, was es ist. Und Sokrates ist hier mit empirisch nicht zufrieden, weil er natürlich feststellt, ja, wir sind auf der Suche. Also jetzt, um das zu begründen, was da eigentlich vorgeht, muss er eine Art von Hilfshypothese einbauen. Und sagt er, warte. Und dann kriegen wir diese Passage, wo wir letztens mal stecken geblieben waren, dass er sagt, ja, es gibt diese Priester und Priesterinnen und die sprechen über die Unsterblichkeit der Seele. Also wenn wir das jetzt mal annehmen, dass die Seele vorher in einem anderen Reich war, dann können wir davon ausgehen, aha, vielleicht haben wir irgendwie weit auf der Hirnplatte gewisse Ahnungen liegen, die, als die Seele sich dann mit dem Körper verband, als wir geboren wurden, irgendwie verdunkelt wurde. Und wenn wir Ähnlichkeiten sehen, wachgerufen werden. Die sind dann aber noch vage. Und die philosophische Forschung, also die Frage nach dem Was, besteht dann darin, das immer besser zu klären. Okay. Was ist hier interessant? Also die Feststellung, dass Sokrates eigentlich nur der letzte Schritt setzen kann, unter der Annahme dieser These von diesen Priestern und Priesterinnen. Also nur unter der Bedingung einer ganz bestimmten Theorie der Seele, ja, nur unter der Bedingung einer ganz bestimmten Theorie der Seele, ist Sokrates in der Lage, dieses unbekannte Terrain, nämlich wo du eine klare Antwort kriegst, auf was es ist, zu erschließen. Also Sokrates würde sagen, Plato natürlich mit ihm, das Terrain der Theorie, der Bereich des Begründens, liegt nicht in der Empirie. Also begriffliche Kausalität, also wenn ich Argumente aufbaue, wenn ich Behauptung A aus Behauptung B schließe, das ist eine andere Art von Kausalität als empirische. Du kannst das nicht sehen und dafür brauchst du die Hypothese, dass die Seele die Zusammenhänge zwischen Konzepten, die Zusammenhänge zwischen Begriffen gesehen hat und deshalb sehen kann, was die Seele ist und dann auch sehen kann, was von dieser Seele notwendigerweise prädiziert werden kann. Ja? Also ich finde das eine sehr interessante Passage, weil das, ja, ich meine, das fängt ja an mit, ja, gibt es diese Priester und Priesterinnen, die haben eine bestimmte Theorie von der Seele. Hier wird klipp und klar gesagt, also ich kann nur unter ganz bestimmten Bedingungen das, was ich eigentlich tue, nämlich begründen, also durchziehen. Und das, was wir im tagtäglichen Leben ganz selbstverständlich tun, also Theorien produzieren und wir uns eigentlich gar nicht fragen, in welchem Wirklichkeitsbereich bewegen wir uns eigentlich. Wenn Sie ein mathematisches Gesetz zum Beispiel verstehen, was verstehen Sie dann eigentlich? Ich meine, es sind, wenn Sie zum Beispiel die Definition eines Kreises verstehen, dann verstehen Sie nicht der konkrete Kreis, den Sie irgendwie anweisen können. Weil der würde nie dieser Definition entsprechen, weil er immer ein bisschen hobelig ist. Wo befindet sich jetzt der Kreis, von dem Sie die Definition geben? Und das sind nicht bloß Worte, weil Sie können sagen, nein, die Definition stimmt nicht. Weil wenn es bloße Worte wäre, ja, dann würde alles möglich sein. Aber hier sehen Sie, es gibt einen gewissen Widerstand des Begriffes. Wo ist das jetzt? Also dieser Bereich musste erstmal erschlossen werden. Und der kann nur unter ganz bedingten Bedingungen erschlossen werden. Also Platon würde sagen, dafür brauchst du eine ganz bestimmte Auffassung über was Seele ist. Okay, wir haben hier so verschiedene Typen von Voraussetzungen. Erstmal die reine begriffliche Voraussetzung, ja, das war am Anfang des Traktates, wenn ich sehen will, ob ein Prädikat von einem Subjekt ausgesagt werden kann, muss ich erstmal also die chemische Formel des Subjekts haben. Wie wenn Sie wissen wollen, ob Natriumchlorid lösbar ist in Wasser, müssen Sie schauen, wo Na plus und Cl minus, wo das im periodischen System der Elementen sich befindet. Also dann sehen Sie direkt, das ist leicht löslich. Sie sehen, wie Subjekt und Prädikat sich miteinander tun. Zweitens, um überhaupt das Begriffsspiel spielen zu können, ja, muss ich erstmal den Schlüssel haben, um in diesem Reich zu kommen. Und die Platon würde sagen, aha, dieses Reich ist nur über die Seele zugänglich. Ja? Wir können das jetzt noch nicht voll durchziehen, aber Sie sehen schon hier, dass die Theorie der Unsterblichkeit der Seele eine Conditio sine qua non, also eine unabdingbare Voraussetzung ist, um überhaupt Wissenschaft treiben zu können, nach Platon. Ja? Und wenn wir später den Text von Collingwood, An Essay on Metaphysics, lesen, ich werde das Werk heute vorstellen und da werden wir in den kommenden Sitzungen uns mit beschäftigen, da werden wir sehen, dass der Collingwood sagt, wenn du wissen willst, also was die Voraussetzungen sind, musst du immer schauen, wo Leute nervös werden, wenn die Sache verneint werden. Also wir zum Beispiel würden gar nicht nervös werden, wenn die Theorie der Unsterblichkeit der Seele verneint wird. Weil das in unserem Begriff von wie Theorien funktionieren, gar keine Rolle mehr spielt. Also offensichtlich haben wir ein ganz anderes Verständnis davon, was eine Theorie ist. Und wie, was du eigentlich aus dem Keller holst, um eine Theorie zu begründen. Aber bei Platon war das anders. Jetzt kann man nicht sagen, in der Antike war das so, weil Sie sehen ja bei Nummer 13, wenn Sie sich jetzt die Theorien von Aristoteles anschauen, der genau dasselbe Terrain, genau denselben Bereich erschließen wollte, dann tut er das unter ganz andere Voraussetzungen. Ja, also bei Aristoteles zeigt sich, dass die Unsterblichkeit der Seele keine Voraussetzung ist für Theoriebildung, für Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was die Bedeutung ist von dessen, was wir gerade besprechen. Also, wenn Sie jetzt einen philosophischen Text lesen und Sie wollen diesen Text nachvollziehen, dann müssen Sie natürlich erstmal verstehen, was ein Autor mit seinen Begriffen meint. Und wenn jetzt der Plato dann über was ein Ding ist spricht und Sie jetzt gesehen haben, dass die Unsterblichkeit der Seele eine Voraussetzung ist, um überhaupt dieses Reich aufzuschließen, dann sind Sie besser in der Lage zu verstehen, was er damit meint. Ja? Also es wäre relativ naiv, ihr Verständnis von das, was etwas ist, da einfach reinzustecken. Weil, wenn wir jetzt den Text von Aristoteles nehmen, da werden wir sehen, dass er auch der Meinung ist, dass eine wissenschaftliche Begründung vorerst die Frage nach dem Was stellen muss. Also ohne Frage nach dem Was. Es gibt noch eine Frage, die vorangeht, das werden wir später sehen, aber primär, also ohne Frage nach dem Was, ist jegliche wissenschaftliche Begründung schwach. Also für eine notwendige Begründung brauchst du zu wissen, was. Also das, was Sokrates gesucht hat, da würde Aristoteles sagen, einverstanden. Aber Aristoteles geht in eine andere Richtung, weil er sagt, es war ja nicht ganz zufällig, dass Menon immer auf die Empirie zeigte, wenn er gefragt wurde, was ist jetzt Tugendhaftigkeit? Also offensichtlich, wenn wir die Frage nach dem Was stellen und dieses Reich öffnen wollen, dann müssen wir nicht in den Kellern der Seele gehen, sondern dann müssen wir auf das Ding schauen. Also offensichtlich gibt es was in dem Ding. Ja? Was aber ein bisschen enigmatisch ist, weil wir suchen eine Einheit, obwohl die Dinge verschieden sind. Dennoch würde Aristoteles sagen, ich muss davon ausgehen, weil wir ja letztendlich über die Wirklichkeit sprechen. Ne? Wenn wir fragen, was der Mensch ist, dann sprechen wir nicht über einen Begriff, sondern über konkrete Menschen. Wir wollen wissen, was der konkrete Mensch ist und so auch bei Tapferkeit. Wenn ich also wissen will, was die Dinge sagen, muss mein Erkenntnisvermögen gerade nicht, wie Platon sagt, nach hinten schauen, also wo es mal war, sondern die Augen voll und ganz bei dem bringen, wo er dann meint, dass das zu finden ist, oder dass das was zu finden ist, nämlich bei der empirischen Wirklichkeit. Und wie muss jetzt dann die Seele bei Aristoteles aussehen? Also bei Platon haben wir gesehen, Voraussetzung für Wissenschaft treiben zu können, braucht es unsterbliche Seele. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Aristoteles, da spielt die Unsterblichkeit der Seele, ist überhaupt kein Hot Item für Wissenschaftsbegründung. Er sagt aber, die Seele muss ganz anders beschaffen sein, um überhaupt wissenschaftlich begründen zu können. Und wie muss die Seele aussehen? Haben Sie eine Ahnung? Es ist relativ trivial eigentlich. Also es geht hier nur um, es ist ja keine Physiologie der Seele, es geht ja um Bedingungen. Also wie muss das Erkenntnisvermögen aussehen, damit es den Gegenstand ohne jegliche Beimischung in seine Eigenheit greifen kann? Bitte? Aber gesetzt, die Seele wäre substanziell und die Seele sei etwas. Um substanziell zu sein, muss die Seele ja etwas sein. Okay, machen wir mal einfachheitshalber, dass wir diese Substanzielle gelb nennen. Da würde man sagen, okay, die Seele muss Seele sein, um zu kennen. Also die Seele muss gelb sein, um zu kennen. Die Seele hat also eine gelbe Brille auf. Jetzt schaut die Seele auf die Wirklichkeit. Kann die dann die Wirklichkeit anders sehen als gelb? Kann die Seele dann die Wirklichkeit anders sehen als seelenmäßig? Und wenn sie sie seelenmäßig sieht, sieht sie dann wirklich die Wirklichkeit so, wie sie ist? Also das Was der Wirklichkeit, das Was der wirklichen Dinge? Eigentlich nicht. Also was müsste man eigentlich dann sagen? Wie müssen die Seele aussehen? Ist trivial, bitte. Ja. Ja, also ich würde jetzt nicht mit dem Wort Akzidenz kommen, weil also die, aber es stimmt, Aristoteles zieht da aus der Schluss, dass die Seele eigentlich nichts sein muss. Weil wenn die Seele etwas ist, misst sie immer etwas dabei, was nicht von dem Gegenstand ist, sondern von ihr selbst. Also Aristoteles würde sagen, die Seele kann quasi nur die Wirklichkeit getreu abbilden, also einen Zugang zu dem Was liefern, unter der Bedingung, dass sie nichts anderes ist als Möglichkeit der Erkenntnis, ohne selbst etwas zu sein. Ja? Wir schauen uns mal diese Passage an. Ich will Sie beruhigen. Es geht jetzt nicht um die antike Lehren über die Seele. Aber ich will Ihnen einfach mal zeigen, unter welchen Voraussetzungen es bei zwei zeitgenössischen Autoren, die so beide fast gleichzeitig gelebt haben, Aristoteles war ja ein Schüler von Platon, wie die überhaupt über Bedingungen von Wissenschaft sprechen können unter ganz andere Voraussetzungen. Also wenn Platon über einen Begriff spricht, spricht er über etwas ganz anderes als Aristoteles. Also wenn wir uns jetzt diese Passage von Aristoteles anschauen, und das habe ich jetzt in seinem Buch über die Seele, dann lesen Sie da, folglich muss sie, da sie alles erfasst, also da die Seele alles erkennen kann, unvermischt sein, wie Anaxagoras sagt, um zu herrschen. Das heißt, um zu erkennen. Denn das Fremde, das dazwischen erscheint, also zwischen Seele, Rein und Gegenstand, hindert und versperrt. Daher besitzt sie auch keine andere Natur, als die Seele hat keine andere Natur als diese, dass sie vermögend zum Erkennen ist. Whatever that may be. Ja? Also ich habe Ihnen ja öfters gesagt, wir treiben hier keine Physiologie. Philosophie ist konzeptuelle Begründung. Und hier sieht man, aha, wie die Seele auch physiologisch aussieht, diese Struktur der Seele muss zumindest anders sein als dessen, was sie erkennt, würde Aristoteles sagen, weil anders sie das Erkannte nicht in seiner Eigenheit erkennen kann. Ja? Also wir hatten ja in der letzten Vorlesung gesehen, Voraussetzungen gibt es ja auf verschiedenen Niveaus und Voraussetzungen gibt es auch von ganz verschiedenen Typen. Und jetzt sehen Sie, dass wenn Gesetz einer von Ihnen würde die Unsterblichkeit der Seele verneinen, Platonisten würde sehr nervös werden und die wollen ihnen hängen am liebsten, weil wenn sie die Unsterblichkeit der Seele nicht annehmen, dann kann ich nach Hause gehen, weil dann kann ich ja nicht philosophieren. Wenn ich jetzt Aristoteliker wäre, dann würde ich einfach denken, ja, also wenn sie die Unsterblichkeit der Seele verneinen, macht mir wirklich nichts aus. Das brauche ich gar nicht für mein Selbstverständnis als Philosoph. Sehen Sie? Das ist erstmal nochmal eine Feststellung, also eine soziologische Feststellung. Aber gleichzeitig hilft das uns, rauszukriegen, was ich eigentlich verstehe, was ich eigentlich meine, wenn ich über Philosophie spreche. Ja? Also wo meine Freunde und wo meine Feinde sitzen. Also wir werden später noch sehen, es ist echt, und ich habe das in der letzten Vorlesung auch gesagt, es ist echt naiv, einen Text so zu nehmen und dann die Begriffe, also die Worte, die Sie sehen, aufzuladen mit Begriffen, die Sie selbst in Ihren Kopf haben. Also beide Autoren, Platon und Aristoteles, meinen etwas ganz anderes, wenn sie über Seele sprechen. Das wollte ich jetzt mal demonstrieren. Bitte?
Aristoteles, Sie sagten, braucht die Seele nicht, das heißt, er braucht zunächst mal auch keine Definition. Das haben wir jetzt angeführt, um zu sagen, um den Unterschied zwischen Aristoteles und Platon.
Also Aristoteles hat sehr wohl eine Definition der Seele. Er hat sehr wohl eine Definition. Bitte?
In Bezug auf das Was.
Ja, sicherlich, ja. Also das ist die
wenn Sie sagen, alles von uns braucht die Seele nicht.
Nee, er braucht die Unsterblichkeit der Seele nicht. Und die also für Aristoteles ist Erkennen eigentlich sich rein öffnen. Also Erkennen heißt keine Voraussetzung mitnehmen. Also Aristoteles würde sagen, wenn die Seele erkennen will, muss sie nur wie eine Glasplatte sein. Und Platon würde sagen, wenn die Seele nur wie eine Glasplatte ist, dann schaut sie immer dumm wie ein Küken, weil sie gar nicht weiß, was sie sehen muss. Also die Seele muss schon besetzt sein mit Augen, damit sie in die Wirklichkeit schauen kann und rezipieren, also aufmerksam schauen kann. Ja? Und ich habe das ausgewählt, weil Sie hier sehen können, Platon ist so der Champion der Vorurteile. Bei Platon würde ich sagen, ohne Vorurteile kannst du nicht philosophieren. Und Aristoteles würde genau das Gegenteil sagen. Sagt, wenn du Vorurteile hast, kannst du nicht philosophieren. Da kommst du nie bei der Sache. Nur diese Konstellation, also ob jetzt Vorurteile notwendig sind, noch abgesehen, wo diese jetzt sitzen, ob die jetzt in einer Seele sitzen, die vorher in obskuren Bereichen geschwebt hat. Ob die Seele so sein muss, das steht jetzt noch mal zwischen Klammern. Aber dass Voraussetzungen nötig sind zum Erkennen, das wird von Plato behauptet, von Aristoteles verneint. Und ich mache mal kurz meinen Satz zu Ende, dann kann ich auf Ihre Frage, da können Sie Ihre Frage geben. Und diese Konstellation, die wiederholt sich im Laufe der Geschichte der Philosophie immer. Wenn Sie Descartes' Kritik an der Scholastik sehen, die Scholastiker würden eher die Linie von Aristoteles folgen und sagen, erkennen ohne Voraussetzungen. Descartes dagegen geht von eingeborenen Ideen aus, was wieder die Empiristen kritisieren. Wenn Sie die moderne Diskussionen, die Logisch-Positivisten würden sagen, also bei jedweder Erkenntnis muss ich nachweisen können, wie es von außen nach innen kommt. Ja? Also die folgen wieder die Linie von Aristoteles. Aber Kritisch-Rationalisten wie Popper würde sagen, ohne Voraussetzung keine Erkenntnis, die folgen wieder die Linie von Platon. Aber die Begründungen dieser Ansätze werden vielleicht ganz anders geliefert. Also Karl Popper, wenn er sagt, dass die Seele, also das Erkenntnisvermögen Voraussetzungen braucht, um zu erkennen, der würde nicht von einer Unsterblichkeit der Seele sprechen. Der begründet das anders. Also der wird nicht nervös werden, wenn irgendwie morgens in der Zeitung steht, also die Physik hat nachgewiesen, Seele unsterblich. Also damit, dann, weil er würde sagen, nein, das wird von Institutionen und von Theorien getragen. Aber dennoch würde er davon ausgehen, dass es also gewisse Voraussetzungen gibt. Sie sehen, wie komplex die Sache ist. Ja? Okay, jetzt Ihre Frage. Die letztendlich sind natürlich alle Konzepte Vorurteile. Also ich kann jetzt mal ganz aus dem Stegreif eine ganz einfache, aber wirklich eine ganz einfache Theorie der Erkenntnis geben. Das ist jetzt nicht meine Theorie der Erkenntnis, aber sagen wir mal, das ist jetzt ein kleines Spielzeug, das wir verwenden, um die Sache ein bisschen klar zu kriegen. Also Und ich muss hier eine ganze Menge Voraussetzungen annehmen, die ich jetzt nicht beweisen kann, aber die wir einfach mal so von der Straße holen. Und eine dieser Voraussetzungen ist, dass es eine Außenwelt gibt. Ja? Und wenn ich das jetzt mal versuche, bildlich wiederzugeben, dann habe ich hier einen Gegenstand. Und hier bin ich als Erkenner. Und wir gehen davon aus, dass wenn ich über die Wirklichkeit spreche, das nicht nur meine Fantasie ist, sondern dass ich etwas in der Wirklichkeit benenne. Ja? Also irgendwie wirkt dieser Gegenstand auf mich, das heißt, ich kriege sensorische Reize, ich höre was, ich sehe was, ich fühle was, und dann fängt an, eine bestimmte Abteilung in meinem Hirn fängt an, diese Information zu verarbeiten und benennt diesen Gegenstand, gibt einen Namen. Und das könnte man auch Konzept nennen. Wenn wir diesen Vorgang mal ganz basal betrachten, dass ich Sie jetzt hier sehe und dass ich hier so verschiedene Menschen sehe und dass ich Menschen sehe, die in Bänke sitzen und ich höre ganz leise, also Kratzer auf Papier. Das ist erstmal eine Interpretation von dessen, was so auf mein sensorisches Apparat abgebildet wird. Weil erstmal ist es natürlich ein wilder Strom von Informationen. Ich meine, ich sehe das jetzt räumlich, aber das ist natürlich auch eine Interpretation, weil letztendlich ist es irgendwie nur auf mein Auge gedrückt. Und jetzt fange ich das irgendwie zu benennen und ich fange Ähnlichkeiten zu sehen. Also ich entscheide mich, dass die Punkte, die runde Punkte mit so die Dinge da drauf, dass ich die erstmal unter alle in eine Schublade lege. Ja? Und dass all diese schwarze Linie mit diesen silbernen Stäbe dazwischen, dass ich die Augen in eine Schublade lege. Aha, so habe ich schon ein Konzept von dessen, was ich sehe, Menschen in einem Raum. Aber selbstverständlich ist es nicht. Ich muss irgendwie das benennen. Ja, weil wenn ich sie jetzt Menschen nenne und ich habe die Information nur von dessen, was ich sehe, dann würde ich sagen, aha, ich speichere das jetzt so mal ab, dass Menschen immer in Käfige sitzen, ja, die so ein bisschen einen schwarzen Rücken haben und so silberne Stänge, also fast wie Hühner in einem Käfig. Ja, wenn ich jetzt nach draußen gehe und ich sehe überall Radfahrer rumgehen, da kriege ich also neue Informationen. Es ist für mich noch gar nicht selbstverständlich, um überhaupt das, was ich von Ihnen weiß, auch auf diese Radfahrer abzubilden. Dazu muss ich mich erstmal entscheiden. Ja? Und so sehen Sie, dass die Benennung dessen, was auf mich kommt und die Einteilung natürlich abhängig ist von wie ich, um es mal ganz salopp zu sagen, mir die Welt zurechtlege. So ganz einfach ist es nicht. Und das findet auf verschiedenen Niveaus statt. Aber zumindest ein Niveau ist das Niveau der Konzepte. Und ich hebe das jetzt extra hervor. Ich werde gleich auch näher drauf eingehen, also bei das, was ich vorbereitet habe für heute. Weil Konzepte eine ganz bestimmte Art und Weise ist, auf die Wirklichkeit zu reagieren, nämlich eine, jetzt sage ich das mal ganz ungeschützt, eine bewusste Art, auf die Wirklichkeit zu reagieren. Und jetzt meine ich jetzt nicht bewusst im idealistischen Sinne, also philosophisch-idealistischen Sinne, sondern in der Art und Weise, dass ich zumindest für mich selbst registriert habe, was ich meine, wenn ich etwas benenne. Ja, also wenn Sie eine Sprache lernen, dann sagt Mutter oder Vater, das ist Milch, das ist Limonade, das ist ein Stuhl, das ist ein Tisch. Und Sie speichern das in Ihr kognitives Apparat. Vieles wird selbstverständlich verwendet, aber wenn Sie mal statt Milch Limonade genommen haben, dann wird Vater oder Mutter sagen, nein, du hast jetzt Milch genommen und keine Limonade oder umgekehrt. Das heißt, dann musst du, hey, wie war das? Ach ja, jetzt, okay, gut, ja, ich habe mich geirrt. Das heißt, Konzepte erlauben dir, der Austausch mit der Wirklichkeit kontrolliert stattfinden zu lassen. Und ob diese Konzepte jetzt stimmen oder nicht, es ist quasi ihr Logbook, das sie verwenden, also die Legende, ihre Karte von der Wirklichkeit. Ja? Und deshalb sind Konzepte für uns so höchst interessant, weil wenn Sokrates Menon fragte, was meinst du oder was ist, dann fragt er eigentlich, sage mir, was verstehst du, wenn du Tugendhaftigkeit in die Wirklichkeit bringst. Weil wenn ich das weiß, weiß ich auch, ob du es selbstverständlich findest, dass diese Tugendhaftigkeit immer mit ein weiteres Prädikat zusammengeht. Ja? Also, ich gebe jetzt ein dummes Beispiel. Ja, ich schaue sie die ganze Zeit an. Ich könnte jetzt denken, hey, ich sehe die Menschen, haben immer zwei Augen. Gehören die immer zusammen oder nicht? Also, was ich gesehen habe, ist noch keine Begründung dafür, dass die beiden Augen immer zusammengehen. Es kann ja sein, dass, wenn sie durch die Tür gehen, sie immer so gespalten wären. Wäre ja nicht ausgeschlossen. Das heißt, nur indem ich für mich selbst das Konzept klar versuche zu kriegen, was ich unter Mensch verstehe, kann ich sagen, nein, das wird ja gar nicht passieren. Ja? Und die was wir hier jetzt tun, ist, also nicht auf der physiologischen Ebene zu schauen, wie, also sagen wir mal, Assoziationen gemacht werden, sondern auf der konzeptuellen Ebene, das heißt auf der reflexiven Ebene. Und weshalb tue ich das? Weil, also wenn Sie, wenn der Mensch hat ja verschiedene Beweggründe, eine ganze Menge seiner Beweggründe kennt er eigentlich nicht. Aber dennoch ist es so, dass der Mensch sich auch durch kognitive Beweggründe leiten lässt. Also wenn ich Ihnen jetzt eine schöne Geschichte über eine Stadt in, sagen wir mal, eine griechische Insel erzähle und Sie speichern das, da können Sie denken, hey, da will ich mal hingehen. Also das heißt, die bewusste Reflexion über die Information, die ich Ihnen gegeben habe, dann sagen Sie, hey, das ist, was ich immer unter Ferien verstanden habe. Da gehe ich hin. Also wenn ich Ihr Handeln verstehen wolle, natürlich, dann muss ich Ihr Arztbericht mich anschauen und so weiter. Natürlich, aber gleichzeitig muss ich auch wissen, also welche Assoziationen Sie im Kopf machen. Ja? Und wir in unserer Gesellschaft messen dem eine sehr große Bedeutung bei, weil in der Wissenschaft begründen wir auf diese Art und Weise. Oder wenn Sie vor Gericht stehen, werden Sie auf diese Weise unterfragt. Also was Ihre Motive waren. Aber Motive sind keine physischen Gegenstände. Und wenn Sie aufdecken können, dass das quasi nicht konzeptionell, sondern nur physiologisch vorgeht, dann sagt der Richter, Sie sind entschuldigt. Also Sie sind krank. Ja, also nur wenn ich bewusst mit Vorsatz gemordet habe, komme ich ins Gefängnis. Wenn es irgendwie durch Konfusionen geschehen ist, dann komme ich ins Krankenhaus und da kriege ich immer Blumen und da sind Leute ganz nett und so. Ja, also in den anderen Fall nicht. Okay, bitte.
Dass wir auf die Theorien blicken, um Handlungen zu verstehen von Menschen. Aber dann ist auch das Beispiel gesagt, in der Krankenakte, die auch notwendigerweise zum Beispiel braucht, also wieder die Empirie vorfällt. Und hier bei dem Beispiel an der Tafel haben Sie ja auch die Sinneswahrnehmung als Basis der Modifikation oder überhaupt des Aufbaus von Konzepten dargestellt. Ja.
Aber die, wenn man sich mit Konzepten beschäftigt, blendet man nie die Empirie aus, weil um zu wissen, was ihre Beweggründe konzeptionell sind, muss ich empirisch forschen. Ich muss sie befragen, ich muss ihre Tagebücher anschauen. Und natürlich ist es so, diese Konzepte haben physiologische Träger. Der Punkt, den ich machen will, ist aber, dass die Logik, also die Kausalität dieser physiologischen Ebene eine andere Kausalität ist als die konzeptionelle. Und wir sind hier ja an einer Universität mit 11 verschiedenen Fakultäten. Ja? In der philosophischen Fakultät, in den Geisteswissenschaften. Die Kausalität, die man da studiert, ist die konzeptuelle Kausalität. In den naturwissenschaftlichen Fakultäten wird die physiologische Kausalität studiert. Das sind zwei verschiedene Grammatiken, die natürlich, wenn du die Sache ganz greifen willst, zusammendenken musst. Und ich habe ja ein ganz kleines Beispiel schon gegeben. Diesen Text von Platon, wenn er auf einmal auf die Priester verweist, das ist nicht konzeptionell. Eigentlich tritt er dann aus dem konzeptionellen Bereich und verweist auf Repräsentanten von einer gewissen Idee und sagt, diese Repräsentanten sind so toll und so ehrenwürdig, dass das, was sie vertreten, von uns notwendigerweise berücksichtigt werden muss. Das heißt, das Konzept der Unsterblichkeit ist erst noch mal Wert Null. Aber es wird auf einmal aufgeladen, indem Sokrates zu Menon sagt, hey, diese Priester und Priesterinnen, tolle Leute, die haben sich immer mit Begründen beschäftigt. Hören wir mal, was die sagen. Und so sehen Sie das, Konzepte sind ja keine mathematische Entitäten, also die gehören nicht immer notwendig zusammen. Also diese Notwendigkeit muss erstmal hergestellt werden und das hat zu tun mit der Bedeutung. Und 1, 2, ob jetzt eine Bedeutung eine Rolle spielt, ob man diese Bedeutung also mitschwingen lassen in das Schweißen, Zusammenschweißen von Konzepten, wird natürlich bestimmt durch das, was wir tagtäglich hören. Also wenn Sie über die Autobahn fahren, ja vielleicht hier nicht, aber in den Vereinigten Staaten steht, jeden Meter steht ein großes Billboard, wo Information also ausgesendet wird. Oder wenn Sie Nachrichten anschauen, und zumindest bei uns kommt man vorher oder nachher, sind immer Werbeblöcke, damit Sie also gewisse Assoziationen fast wie notwendig machen. Also wenn Sie Durst haben, dass Sie an Coca-Cola denken. Obwohl natürlich das Konzept Durst semantisch nichts mit Coca-Cola zu tun hat. Aber wenn das durch Präsenz als selbstverständlich aufgeladen wird, weil sie immer glückliche Menschen um eine Coca-Cola-Flasche sehen, ja, die erstmal Durst haben und dann richtig ausgeruht aussehen, nachdem sie das getrunken haben, ja, dann werden sie das kopieren. Also diese Verbindung zwischen Durst, Cola und Glück, das werden sie irgendwie das ist dann für sie ein Begründungszusammenhang. Und so stimmt es, dass diese verschiedenen Niveaus zusammengehören, aber wir müssen als Wissenschaftler erst bei dem Einfacheren beginnen. Und die Aufgabe des Philosophen ist jetzt erstmal diese Logik der Konzepte zu studieren. Ja, und das ist das Einfachste, weil da kannst du immer jemand fragen, wie Sokrates das auch tut, was meinst du eigentlich? Wenn ich Ihre Gründe verstehen will, muss ich nur fragen, was meinen Sie eigentlich? Ja? Gut. Ich werde nachher noch auf die politische Bedeutung hiervon eingehen, weil Sie können sagen, was soll das? Aber das hat eine große politische Bedeutung. Ich komme jetzt zum zweiten Block. Also am Anfang gehen wir ein bisschen schnell durch die verschiedenen Blöcke. Also das erste war so der Motor einschalten. Und jetzt ist es ein bisschen warm gelaufen. Und jetzt werde ich unseren ersten Gang, also das erste, was wir essen, nämlich Collingwood's An Essay on Metaphysics, werde ich jetzt langsam vorstellen. Und ich habe wieder eine kurze Zusammenfassung. Das ist natürlich meine Darstellung, aber ich tue das, damit Sie leicht verstehen können, wo wir uns befinden. Damit fange ich mal an, damit Sie eine Kompassrichtung haben. Ein Urteil leuchtet ein, wenn die Konzepte, die in einem Urteil verwendet werden, durch andere Konzepte oder Urteile, die als Begründung im Hintergrund stehen, als notwendig, zusammengehörig verstanden werden. Zum Beispiel ist das Urteil, der Mensch ist sterblich, überzeugend, wenn Mensch als Lebewesen und Lebewesen als Sterbliches gedeutet werden. Also Lebewesen verbindet. Lebewesen ist hier quasi die Glue, wie sagt man, Leim, die diese beiden miteinander verbindet. Interessant ist, dass dieser Leim eigentlich verschwindet, wenn Sie das Resultat haben. Wenn Sie sagen, Mensch ist sterblich, dann ist der Leim das Lebewesen. Mensch ist Lebewesen und Sie wissen, Lebewesen sind sterblich. Aha, das begründet meine Aussage, Mensch ist sterblich. dass dieser Leim verschwindet, ist schon höchst interessant, weil das heißt, dass es, was evident zu sein scheint, nicht direkt evident ist. Und deshalb müssen wir, das ist, was wir hier tun und was ich Sie versuche beizubringen, müssen wir konzeptuelle Analysen machen. Wir müssen quasi das Konzept Mensch also unter dem Mikroskop legen und zu schauen, wo ist jetzt der Leim, der das mit sterblich verbunden hat. Und dann muss ich schauen, wo Haken und Osen sitzen, also wo der Mensch ein Teil hat und wo sterblich ein Teil hat, und das ist jetzt hier Lebewesen. Dann ist diese Aussage evident, nicht zu widerlegen. Wenn du davon ausgehst, Mensch ist Lebewesen und Lebewesen sind sterblich. Ja? Okay. Es ist aber nicht unter allen Umständen evident, dass Mensch als Lebewesen und Lebewesen als Sterbliches verstanden werden können. Weshalb sollte das? Weil da muss man wieder Leim nehmen, ja, und Sterbliches konzeptuell besetzen. Um das Urteil einer Person, sagen wir mal ein Philosoph, in einem bestimmten historischen oder kulturellen Kontext als zutreffend beurteilen zu können, also was Sie tun, wenn Sie für die Prüfung Ihre Texte vorbereiten, ja, nicht nur über historische Epochen, aber egal was aus dem Hirn einer anderen Person kommt und vielleicht sogar aus Ihrem eigenen Hirn, kann ich nicht meine eigenen Erfahrungen einsetzen. Das heißt, es nutzt bei dem gegebenen Beispiel nichts nachzudenken, ob der Satz Mensch ist sterblich meiner Meinung nach wahr ist. Weil dieses wahr setzt ja gewissen Leim voraus. Ich muss vielmehr in dem Umfeld dieser Person die Konzepte ausfindig machen und benennen, die es für sie, also diese Person, ermöglichen, Mensch und Sterblich so miteinander zu verbinden, dass der Satz, der Mensch ist sterblich, evident ist. Das muss ich tun, wenn ich diese Person verstehen will. Weil in philosophischen Texten in der Regel Thesen, die im Alltag als selbstverständlich gelten, mit Hilfe von Konzepten explizit begründet oder hinterfragt werden, also ist der Mensch frei, zum Beispiel, hat der Mensch eine nicht hinterfragbare Würde, ist der Mensch ein Ziel in sich, sind philosophische Texte besonders geeignet, konzeptuelle Voraussetzungen und Vorurteile auf die Spur zu kommen. Also quasi philosophische Texte sagen, was sie meinen. Also nicht immer, da muss man gewisse Techniken anwenden, aber die machen Begründungsvorgänge am transparentesten. Das ist der Job des Philosophen. Der Philosoph will, dass die Argumente liefern, die konzeptuellen Argumente liefern. Philosophische Texte liefern somit einen Zugang zu den Konzeptkonstellationen historischer Perioden oder kulturellen Welten. Ja? Also ich gehe jetzt ziemlich schnell durch 1, 2, 3, 4. Ich habe das aber so gemacht, damit Sie die Schritte gut sehen können. Ja, also das, was hier unten geschrieben ist, das ist also in diesen Punkten, werde ich das näher erläutern. Bitte?
Steht in der Mitte des Textes, um das Urteil einer Person ja. zutreffend beurteilen zu können.
Ja. Ja.
Aber ich meine, was ich dann als Philosoph oder wie ich herangehe, wenn ich die Gegenwart für mich selbst beschreiben möchte und vor allem dann auf die Zukunft kommen mag, auf Basis dessen, was ich jetzt weiß.
Ja, ich gebe nachher. Nee, also ich gebe gleich ein Beispiel davon. Aber also wenn ich jetzt über historische Perioden spreche, also ich tue das sehr gerne. Also wenn man Konzeptbildung verstehen will, muss man ja empirisches Material haben. Das heißt, man muss mal wissen, wie Konzepte überhaupt miteinander verbunden werden können, was eine Rolle spielt. Auch zum Beispiel, welche Bedeutung Institutionen haben. Zum Beispiel, dass Sie hier an einer Universität sind. Also, wie bestimmt das die Art und Weise, wie Sie begründen? dass sie zum Beispiel in Deutschland aufgewachsen sind, also dass sie im Gymnasium ein gewisses Curriculum studiert haben mit Goethe und so. Was bestimmt das eigentlich, die Art und Weise, wie sie begründen? Ja? Die genau wie der Naturwissenschaftler Experimente durchführt, ja, das können wir ein bisschen schwierig tun. Wir haben aber eine Unmenge an Material, weil wir all diese historischen Dokumente haben. Wir können das relativ gut studieren. Ne? Und also um die Art und Weise, wie das heute vor sich geht, gut greifen zu können, hilft es, entweder in historische Texte oder in andere kulturelle Kontexte zu schauen, wie das vor sich geht. Ne? Okay. Weil ich werde noch sehr viel darauf zurückkommen und Beispiele geben. Okay, Sie sehen eins, die Bedeutung der Philosophie. Also die Philosophie ist für uns interessant und auch für Collingwood, unser Autor jetzt als Einstieg. Weil philosophische Texte helfen, diese konzeptuelle Konstellationen klar zu kriegen. Und weshalb? Weil philosophische Texte Konzepte ordnen. Philosophische Texte begründen. Die liefern die Begründung. Und dann kannst du gut sehen, also welche Konzepte werden miteinander verbunden. Will man also die konzeptuelle Semantik, will man also wissen, was unter Mensch verstanden wurde, dann muss man sich philosophische Texte anschauen. Als Philosoph? Fragezeichen. Antwort, nein, erstmal als Historiker und Philologe. Man muss nämlich erstmal den Text textmäßig erschließen und man muss erstmal die Epoche epochemäßig erschließen. Wenn Platon über Priester und Priesterinnen spricht, wovon spricht er eigentlich? Wissen Sie das? Also was meint er? Ja, das muss man erforschen. Okay, Philosophie ist hier also eher Objekt. Genauso wie Romane und Gedichte Objekte der Grammatik sind. Ja, wenn Sie eine Grammatik der deutschen Sprache schreiben wollen, dann holen Sie erstmal 100 Bücher, die in deutscher Sprache geschrieben sind. Und dann versuchen Sie, wie Satzbau funktioniert, festzustellen. Ja? Da brauchen Sie selbst kein Dichter zu sein, um eine Grammatik der Gedichte in deutscher Sprache schreiben zu können. Und geht es hier nur um philosophische Texte? Dürfen andere Texte gar eine Rolle spielen? Sehr wohl. Ich würde es also eigentlich am liebsten umdrehen und sagen, alle Texte, die konzeptuelle Informationen geben, also über wie Konzepte benutzt werden, nenne ich jetzt mal philosophische Texte. Und ich tue das, weil traditionelle Philosophie sich ja immer verstanden hat als die Wissenschaft des Logon, Didonai oder Rationem redere, also die den Grund geben. Ja? Alle Texte, die das tun, nennen wir jetzt mal philosophische Texte. Also in Romane geht das eigentlich nicht. Also Romane begründen nicht, die gehen also eher assoziativ vor. Aber philosophische Texte versuchen also Handlungen so darzustellen, dass du die Kausalität von Überzeugungen sehen kannst. Also ich hasse diese Person, ich will nicht jeden Tag mit Hass rumlaufen, deshalb töte ich diese Person. Also dann verstehen Sie, weshalb ich eine Person töten könnte. Und kann ich natürlich sagen, oh je, nein, wenn ich eine Person töte, komme ich ins Gefängnis, ich will nicht ins Gefängnis, also nee, lasse ich es doch lieber. Und jetzt habe ich so zwei Bewegungen und jetzt ist es abhängig von den Institutionen, wenn ich jetzt gesetze, ich habe mein Messer geschliffen und ich gehe durch die Straße, um Konstellation einzuverwirklichen, es kommt aber gerade ein Polizeiwagen vorbeigefahren, dann kann auf einmal diese zweite Konstellation mit, wenn du tötest, kommst du ins Gefängnis, wird auf einmal wieder aufgeladen. Ich werde daran erinnert. Und wenn ich das dann nochmal sehe, das Auto, dass das zufälligerweise wendet und in meine Richtung kommt, dann werde ich das Messer natürlich sehr schnell wegschmeißen und pfeifend weggehen und irgendwie diese erste also Begründungszusammenhang völlig aus meinem Hirn hole. Aber wenn der Polizist fragt, was machen Sie da eigentlich? Da muss ich etwas ganz anderes sagen. Da muss ich sagen, ja, ich habe gerade Vorlesung gehabt und es war so anstrengend, dass ich irgendwie gedacht habe, ich mache noch mal einen kleinen Spaziergang. Und da sagt der Polizist, na, das ist ganz gut, dass Sie das machen. Wir wollen ja, dass Sie schöne Vorlesungen geben. Also auf einmal stehen die Aktionen in total anderem Zusammenhang. Und der Polizist denkt, nichts los, ich kann weiterfahren. Ja? Okay, Philosophie ist die Wissenschaft des Begründens. Das ist nicht meine Erfindung. Das ist nicht meine Erfindung. Aber so hat die Philosophie sich selbst verstanden. Sie begründet nicht mit Dinge, sondern mit Argumente, die aus Konzepten bestehen, die als notwendig zusammengehörig oder als notwendig abstoßend gesehen werden. Und dieses Anziehen, Abstoßen ist von Periode zu Periode, von Kultur zu Kultur verschieden. Jetzt gebe ich mal ein erstes Beispiel. In seinem Essay on Metaphysics spricht Collingwood ausführlich über das Konzept Ursache. Ja, und er hat so historisch untersucht, wie das Konzept Ursache verwendet wird in Begründungszusammenhänge. Und er stellt fest, dass vor Kant, und das gilt für die Antike, muss man sagen, also die meisten antike Autoren, für die meisten mittelalterlichen Autoren und auch für die newtonsche Physik gilt, bestimmte Dinge haben eine Ursache. Also nicht alles, sondern bestimmte Dinge haben eine Ursache. Und für die Zeit nach Kant, stellt Collingwood fest, gilt eigentlich eher die Überzeugung, alle Dinge haben eine Ursache. Und für die Gegenwart, also wenn Sie im Bereich der Physik sehen, keine Dinge haben eine Ursache. Also das Konzept Ursache spielt in der physische Begründung keine Rolle mehr. Was heißt das? Also was haben wir, wenn wir das festgestellt haben, erstmal historisch, was können wir dann daraus ziehen? Ich werde später noch tiefer auf dieses Beispiel eingehen, aber erstmal, dass Sie schon wissen, was wir damit können. Unter der Bedingung, dass alle Dinge eine Ursache haben, gilt eigentlich umgekehrt nur etwas als Ding, wenn du seine Ursache angeben kannst. Also du bist nur bereit, etwas als gültiges Argument, also als gültiges Objekt in der Wirklichkeit zu akzeptieren, wenn du nachgewiesen hast, woraus es entstanden ist. Wenn etwas keine Ursache hat, hat es auch kein Recht, auf der Bühne der Wirklichkeit sein Spiel zu spielen. Das ist für uns noch immer selbstverständlich. Aber es ist nicht selbstverständlich. Und die sich ein bisschen in der Geschichte der Theologie auskennen, die wissen ja, dass christliche Autoren, aber nicht nur christliche, auch arabische, also islamitische Autoren hervorheben, die Welt ist aus dem Nichts gemacht. Also die Welt hat keine Ursache, woraus sie entstanden ist. Also offensichtlich kannst du über Dinge sprechen ohne Ursache. Übrigens, das machen wir im tagtäglichen Leben sehr oft. Gesetze, sie wachen morgens auf und sind irgendwie, sie fühlen sich irgendwie depressiv oder so. Und sie können wissen aber nicht, woher das kommt, weil wüssten sie das, dass es kommt, weil die Heizung zu niedrig ist, dann würde sie die Heizung etwas höher tun. Würde es kommen, weil sie den Kaffee noch nicht getrunken haben, würde sie einen Kaffee trinken. Aber offensichtlich können sie nicht feststellen, woher das eigentlich kommt. Und wenn jetzt Sie zum Arzt gehen und der Arzt sagt, also hören Sie mir bitte auf, wenn Sie nicht sagen können, wo das herkommt, dann besteht das, dann existiert das Ding nicht. Also ich verstehe nicht, wo Ihr Problem liegt. Dann werden Sie sagen, nee, also, ja, ich weiß es auch nicht. Aber dennoch ist das für Sie eine gewisse Realität. Das heißt, die Wirklichkeit so zu betrachten, dass alles auch physiologisch eine Ursache haben muss, ist eine gewisse Weltsicht, die gewisse Vorteile hat, aber auch gewisse Nachteile. Ich sage immer so, was wir von der physischen Wirklichkeit verlangen, dass kein Ding ein Recht hat, auf der Bühne aufzutreten, wenn es nicht eine Ursache hat, konzeptuell sind wir also viel weniger streng, weil wenn ich während einer Prüfung frage, also was verstehen Sie eigentlich unter das, was Sie gerade gesagt haben, da würde einige sagen, ich weiß es eigentlich nicht. Also ja, einfach so, ja, einfach so. Also dass man quasi seinen Gedankenausweis auch auf den Tisch legen muss, das wird ja auch nicht immer als selbstverständlich gesehen. In welchem Bereich wird das als selbstverständlich gesehen? In der Wissenschaft. Also Wissenschaft ist ein Diskurs, wo die Begründung vorausgesetzt wird, um seriös genommen zu werden. Wenn Sie einen Aufsatz schreiben, aber Sie geben gar keine Fußnoten, Sie sagen gar nicht, wo Sie Ihre Auffassungen her haben, dann wird das in einem Buchladen nicht bei Wissenschaft, sondern bei Romanen abgeladen. Also ich habe nichts dagegen, aber es gehört irgendwie in eine andere Schublade. Okay. Der Philosoph, also das ist die These von Collingwood und damit kann ich eine ganze Weile mitgehen, ist Aufgabe des Philosophen, also nicht nur philosophische Texte zu produzieren, sondern erst und vor allem diese zu analysieren. Also die Wissenschaftlichkeit, erinnern sich an, warte, jetzt gehe ich mal zurück zu dem Motto des letzten. Da hatten wir ja, how can metaphysics, also das philosophische Denken überhaupt, become a science? The answer is by becoming more completely and more consciously a historical science. Also der möchte eine bestimmte Weise des Philosophierens als wissenschaftlich darstellen und heißt für ihn also, historische Analyse von Konzeptbildung. Okay. Vier konzeptuelle Begründungen sind immer explizit, weshalb sie zielen auf Evidenz. Wenn ich eine Begründung gebe, will ich ja, dass Sie das verstehen. Ja, ich meine, das ist der Vorteil von philosophischen Texten. Die wollen ja etwas vermitteln, die wollen eine Idee vermitteln. Und deshalb sind die explizit, die sagen genau, was sie brauchen, um zu sehen, dass A und B notwendig zusammengehören. Deshalb spreche ich immer von Konzepten. Denn bei Begründen muss man immer voll bei der Sache sein. Wenn Sie nicht verstehen, was 2 ist, dann können Sie auch nicht verstehen, dass 2 plus 2 4 ist. Insofern ist Begründen eine höchst reflexive Beschäftigung. Man muss bei der Sache sein, anders versteht man es nicht. Ja? Und das wollen wir jetzt abrahmen. Also das höchst reflexive, weil wir dann gut in die Konzepteküche von Kulturen und historischen Perioden schauen können. Natürlich, das haben wir ja schon gesehen, unter diese Konzepte können ja also kognitive und physiologische Prozesse liegen. Aber die spielen natürlich bei die Kraft des Arguments selbst keine Rolle. Also die Kraft des Arguments kommt nur aus der konzeptuellen Inhalt der Konzepte. Also die Bedeutung regiert, nicht die Träger der Bedeutungen. Ich kann auch das Beispiel, wenn Sie, ob Sie jetzt etwas lecker finden oder nicht, also da wird die Geschmacksphysiologie nie eine Antwort darauf geben können. Die kann Ihnen vielleicht helfen, so gewisse Geschmackserlebnisse, die Sie haben, irgendwie zu lokalisieren. Aber ob Sie jetzt Schokolade mögen oder nicht, ja, können Sie damit nie begründen. Okay, so möchte ich mal deutlich machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen die Kraft der Bedeutung, hat eine andere Logik als die Kraft der Träger dieser Bedeutung. Okay, und ich hatte es ja schon gesagt, die Kraft des Arguments ist nicht immer, ja sogar fast nie, wenn du mit historischen Perioden dich beschäftigst, die Kraft deines Arguments. Ja, wenn in einem historischen Text über, zum Beispiel in Prüfungen, die über Platon gehen, wird ja oft über Platons Staat gesprochen, also die Übersetzung von Politeia. Und dann frage ich immer gerne, also lebte Platon in einem Staat? War das ein Staat? Was ist eigentlich ein Polis? Ist etwas anderes als ein Staat. Und gewisse Selbstverständlichkeiten, zum Beispiel wenn Platon die Analogie der Seele verwendet, um die Einheit des Zusammenlebens in Polis zu erklären, geht eigentlich nur, wenn du verstehst, dass der Polis ein relativ autarker Gemeinschaft ist. Also nicht so etwas wie französischer Staat oder deutscher Staat, so seit dem 18. Jahrhundert. Also ein Staat hat eigentlich keine Seele, aber eine Polis war irgendwie ein großes Dorf, ein autarkes Dorf, wo man sich quasi kennt. Okay. Also, um das jetzt abzuschließen, das Nachvollziehen einer Begründung, und hier bin ich ein bisschen auf die Reserve mit Collingwood, der ist hier sehr leicht missverständlich, das Nachvollziehen einer Begründung ist also nicht das sich einleben, also quasi nicht das Nachvollziehen, sondern ist eigentlich das Dokumentieren, welche Begriffe jetzt mit welcher anderen verbunden werden. Collingwood spricht hier sehr missverständlich von Reenactment. Reenactment. Also du musst quasi versuchen, die Begründung des Autors nachzuvollziehen. Aber wenn du das tust, dann laufst du zu schnell das Risiko, dass du quasi deine eigenen Konzepte einsetzt, wo eigentlich du die Konzepte von der anderen Person haben musst. Und insofern finde ich, das werden wir später noch sehen, was Poppers Modell der Welt 3 für eine Beschreibung von konzeptueller Analysen besser geeignet. Aber das werden wir später noch sehen. Okay, 6. Also der Betrachter rekonstruiert die konzeptuelle Konstellation, die Erzeugung der Evidenz. Also ich rekonstruiere, wie Evidenz erzeugt wird. Und das ist also eine konzeptuelle Rekonstruktion, die uns erlaubt zu begreifen und zu beurteilen, wie jetzt Menschen gehandelt haben. Und ich habe es ja schon angekündigt, 7, die Bedeutung der Repräsentanten von konzeptuellen Inhalten wie Kirche und Universität können bei der Erzeugung von Evidenz eine Rolle spielen. Denken Sie an das Beispiel von der Polizei, die rumgefahren kam, als ich gerade mein Messer geschliffen hatte. Ja, und so müssen Sie immer wissen, also nicht, wenn Sie eine konzeptuelle Analyse tun, dass Sie auch gut verstehen, welche Repräsentanten Konzepte haben. Ja, zum Beispiel hier an der Uni, die ist Wissen und Wissenschaft durch die Institution repräsentiert. Also wir sind hier nicht in einem Gespräch. Also Sie müssen erstmal wie ein Schwamm Wissen aufsaugen, bevor Sie selbst also kombinieren können. Deshalb sind ja auch die Reihe so aufgestellt. Ja? Und diese Institutionen sind sehr wichtig. Also man muss nicht nur eine Begriffsanalyse, sondern auch eine historische Analyse dieser Institutionen machen, weil wenn Sie jetzt einen Text haben, da können Sie zwar, wenn Sie so die Konzeptkonstellation rausgearbeitet haben, wissen, wo der Schwerpunkt liegt, wie wir ja bei Platon gesehen haben, bei der Unsterblichkeit der Seele, weil nur dann dieses Reich des Was geöffnet werden kann. Aber das ist eigentlich eine statische Beschreibung. Also ich weiß ja gar nicht, ob der Platon jetzt eigentlich eine Theorie hat, die selbstverständlich ist für diejenigen, die das hören in seiner Zeit oder nicht. Da muss ich eigentlich wissen, ob diese Priester und Priesterinnen eine große Bedeutung haben oder nicht. Weil wenn die das haben, dann wird natürlich jeder Leser direkt sagen, oh, ich verstehe das, ja, ja, nee, das leuchtet ein. Aber wenn die erstmal, sagen wir mal, geköpft waren und ins Gefängnis gesteckt, dann würde natürlich einer sagen, ah, bitte nein, komm mir nicht mit diesen Priester und Priesterinnen nochmal an, das haben wir doch schon gehabt. Also was die gesagt haben, das hat sich doch als blödsinnig gezeigt. Ich verstehe dein Argument nicht. Und deshalb, um die Dynamik von Konzeptkonstellationen zu verstehen, also wie der Schwerpunkt sich verlagert, musst du die Repräsentanten von Konzepten kennen, damit du auch sehen kannst, wo der Autor nachliefern muss. Weil das haben wir auch gesehen, der Platon, das war so in dieser Zeit nicht selbstverständlich. Also in der klassisches Athen, also 4. 3. Jahrhundert vor Christus, nachher, wenn wir so 1. Jahrhundert nach Christus, wird die Zeit wieder anders, dann ist die Philosophie viel mehr beschäftigt mit Begründen von Religion. Aber in der klassischen Zeit war das ein bisschen anders und das sehen Sie auch. Warte, jetzt muss ich die Passage nochmal suchen. Hier ganz unten, es sind Priester und Priesterinnen, denen daran liegt, die Dinge begründen zu können, mit denen sie zu tun haben und darüber Rechenschaft ablegen zu können. Also das ist eine Charakterisierung der Priester und Priesterinnen, die eigentlich für die Philosophen gilt. Also das Logon Didonai wird eigentlich Philosophen zugeschrieben, nicht Priester. Also insofern macht Platon hier die Priester salonfähig, indem er sie mit einem Prädikat versieht als völlig trustworthy. Die machen genau das, was wir auch machen. Deshalb können die ruhig mitreden. Ja? Aber da können Sie schon sehen, dass das nicht selbstverständlich ist. Ja? Eigentlich sagt er, der ist ja auch wie wir. Brauchst keine Angst, aber der ist ja wie wir. Gut. Okay. Ja, ich werde gleich ein Beispiel geben, aber um jetzt mal noch die Sache zusammenzufassen. Wir sind hier bei der Analyse von Konzeptkonstellationen nicht in der Mathematik und nicht in der Logik. Das heißt, es ist nicht so, wenn du ein Konzept also betrachtest, dass du direkt sehen kannst, was davon notwendigerweise prädiziert werden kann. Das ist wie Logik und Mathematik auf Konzepte schaut. Aber wir schauen eigentlich auf Konzepte, die erst noch mal gar nichts miteinander zu tun haben, aber die durch semantische Besetzung miteinander verbunden werden. Denken Sie an das Beispiel Mensch, sterblich? Erstmal ist noch gar nichts zu sehen an Mensch, weshalb das sterblich sein sollte. Aber wenn du das Konzept Mensch mit Lebewesen besetzt und das Konzept Lebewesen mit Sterbliches besetzt, dann leuchtet das ein. Ja? Es ist also keine Logik, keine Mathematik, sondern einfach empirische Konzeptforschung. Und jetzt gebe ich mal ein kleines Beispiel. Und da wird auch die politische Bedeutung deutlich. Und ich habe hier ein Beispiel ausgewählt, wo es geht um Tierrechte. Also man kann feststellen, dass in den letzten 20 Jahren es immer mehr akzeptiert wird, wenn für Tierrechte gestritten wird. Und wenn Sie ein bisschen zurück in den Quellen gehen, werden Sie sehen, dass das gar nicht selbstverständlich ist, zumindest nicht in unserer Kultur. Es galt ja sogar, als ich Kind war, als ziemlich pervers, wenn man das tat. Das heißt, es Tiere anders sehen als nur Gebrauchsgegenstände, also die gegessen werden oder die irgendwie zum Vergnügen da sind, Tiere also anders zu sehen, war ein bisschen problematisch. Aber heutzutage, und vielleicht muss man sagen mit Recht, kriegen wir immer mehr, also finden wir es immer selbstverständlicher, wenn für Tierrechte gekämpft wird. Also in den Niederlanden gibt es sogar eine Partei für die Rechte der Tiere, die zwei Sitze im Parlament hat. Und wie muss man das jetzt analysieren? Und ich werde jetzt in zwei Schritte vorgehen. Also das ist natürlich ein ganz schematisches Beispiel. Aber damit Sie sehen können, was man damit anfangen kann und auch was die politische Bedeutung ist. Die politische Bedeutung wird in dem zweiten Schritt deutlich. Ich werde erstmal, ich muss mich entschuldigen, also für das Systematische und so kann man das natürlich nicht also, durchziehen. Das ist also jetzt ein bisschen pädagogisch aufgearbeitet, dieses Beispiel. Schauen wir mal so nach guten sokratischen Manier, was jetzt Menschheit sei, was jetzt Tier sei. Und jetzt gebe ich mal ein Beispiel. Mensch, Tier. Und jetzt stellen wir fest, dass die beide miteinander verbunden werden, insofern die beide Lebewesen genannt werden. Und es gibt klassisch, also wenn Sie sich die Geschichte der Philosophie anschauen, seit der Antike, zwei Definitionen von Mensch. Und Definitionen versuchen ja immer, ein Ding so zu beschreiben, dass es nicht mit etwas anderes verwechselt werden kann. Und die erste Definition ist, Mensch ist ein Lebewesen mit zwei Beinen ohne Flügel. Ja, also, als erstmal gesagt wurde, okay, Mensch ist ein Lebewesen mit zwei Beinen, da wurde ein Huhn von der Straße geschlingt und das wurde dann so vorgehalten und dann kam schnell, okay, zwei Beine ohne Flügel. Schauen wir jetzt auf das Tierreich, dann sehen wir, es gibt Tiere mit keine Beine, Schlange zum Beispiel 2, 4, 6, 8, bis ganz viele Beine. Und dann gibt es Tiere mit Flügel, ja, und mit Flügel, nein. Und was tue ich jetzt, wenn ich also hier Mensch mit dieser Definition definiere? Ich habe also eine Beschreibung, nochmals, das ist ziemlich vereinfacht. Ich habe eine Beschreibung der Lebewesen gemacht, die habe ich kategorisiert, ich habe also Schubladen gemacht und ich schaue, welche Querverbindungen es gibt, die es nur in einem Falle gibt, nämlich bei Menschen. Also ich nehme hier das und ich nehme das? Ja, und so habe ich Mensch definiert. Wenn sie das tun, wenn das ihr Menschenverständnis ist, ist es selbstverständlich, dass wenn sie rechten Menschen zu sprechen, dass sie das auch Tiere tun. Weil es wird ja doch wohl nicht sein, dass sie gerade den Mensch die Rechte zusprechen, weil er zwei Beine hat oder weil er keine Flügel hat, sondern sie tun das, weil er Lebewesen ist. Aber wenn sie das tun, dann müssen sie natürlich die Tiere auch Rechte zusprechen. Ja, wenn sie den Menschen also würdig finden, als Mensch, das heißt erstmal als Lebewesen, dann müssen sie natürlich auch Hund und Katze. Ja. Okay, jetzt kriegen wir die zweite Definition. Also das ist, sagen wir mal, die allerälteste Definition. Und dann gibt es noch eine zweite Definition. Jetzt muss ich jetzt ein bisschen... Mensch, Tier, dann haben wir wieder Lebewesen. Und jetzt kategorisiere ich mal das ein bisschen anders, weil dann sage ich, ja, mit diesen Beinen, das finde ich eigentlich nicht so gut, weil ich habe eine Spinne, die hat 8 und da habe ich 2 Beine rausgerissen und jetzt hat die 6 und dann habe ich noch ein Bein rausgerissen und dann hat die 5, also irgendwie funktioniert das nicht gut. Also die Beine, das ist zufälligerweise, also nichts mit Beinen. Ich mache es anders. Mit Vernunft, ohne Vernunft, als die beiden Extremen. Und jetzt stelle ich fest, nennen wir jetzt mal Vernunft, das Vermögen, Situationen einzuschätzen. Und jetzt haben Sie die Fliege hier unten. Also Gesetze, Sie arbeiten an Ihrer Hausarbeit und da kommt so eine Fliege und Sie schauen diese Fliege erstmal drohend an. Aber die irgendwie registriert ihr das nicht, weil die fliegt da irgendwie um ihren Kopf und dann holen sie die Zeitung und dann schlagen sie zweimal. Aber weil sie irgendwie völlig auf die Hausarbeit konzentriert sind, haben sie die nicht getroffen. Aber die Fliege, die bleibt um ihren Kopf rumhängen. Das heißt, irgendwie versteht ihr nicht, Situation ist gefährlich, abhauen. Also bis sie dann zack auf einmal diese Fliege kaputt geschlagen. Also irgendwie, weil vielleicht muss ich das so ohne Vernunft, mit Vernunft. Die Fliege, das ist ein Lebewesen, aber irgendwie weit unten anzusiedeln. Also Hund, der reagiert schon ganz anders. Entweder der haut ab oder der greift an. Das heißt, der versucht die Situation, also wenn er sie denkt, sie meistern zu können, in seinem Vorteil zu entscheiden. Und dann gibt es noch ein anderes Wesen, Katze. Die sind ein bisschen klüger als Hunde. Und dann gibt es Mensch. Aha, also sie können auch hier wieder mit Vernunft. Und sie holen das hier aus dieser Skala. Auch dann haben sie wieder der Mensch als eine Sonderstellung gegeben. Das heißt, sie können den identifizieren. Der hat jetzt einen Ausweis gekriegt. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Ja, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, dass ich die... Also das Ding ist so trocken wie ein Knochen. Also das funktioniert nicht. Also wieder Mensch, 2 Tier, Lebewesen, mit Vernunft. Und jetzt betrachte ich das Vernunftmäßige nicht mehr, ich meine, bin ja frei, die Welt einzuteilen, wie ich meine, dass sie eingeteilt werden muss, solange ich das, was separat vorkommt, auch separat benannt wird. Also jetzt werde ich das mit Vernunft nicht mehr definieren durch das mit Vernünftigkeiten in der Tierwelt zu vergleichen. Also ich würde jetzt sagen, ohne Vernunft, das heißt Instinkt. Aber ich komme mit einer ganz anderen Kategorie, die ich jetzt nicht aus der empirischen Wirklichkeit hole, sondern die ich mal setze. So wie Platon sagt, okay, wir holen mal die Priester und Priesterin und lassen die mal was sagen. Ne? Und die kommen dann mit einem Deus ex machina, also mit einer Theorie, die irgendwo herholen. Und so kann ich auch sagen, aha, warte, es gibt einen Gott und der ist vernünftig. Und wenn ich jetzt den Menschen Vernunft zuspreche, dann tue ich das, weil er teilhat an etwas Göttliches. Okay. Jetzt musst du natürlich, um das laufen zu lassen, hier dieses dritte Modell, musst du natürlich Repräsentanten von dieser Möglichkeit haben. Also hier ist es relativ einfach, weil du nimmst das, was du in deinem Garten siehst. Aber in diesem dritten Beispiel wird das ein bisschen komplexer. Und nun kann man feststellen, historisch, dass diese Definition eine Rolle gespielt hat und diese Definition eine Rolle gespielt hat. Aber wenn Sie so in der spätantike Zeit kommen und vor allem so, sagen wir mal, bis zum 18. Jahrhundert, ist es diese Definition, die dann aber immer so verstanden wird. Das heißt, denken Sie jetzt wieder an Institutionen. Wenn Sie die Heilige Schrift aufschlagen, Johannesevangelium, am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Das Wort, Wort im Griechischen, Logos, oder lateinisch übersetzt Ratio oder Sermo. Das ist genau der Begriff, womit die rationale Fähigkeiten des Menschen in philosophischen Texten beschrieben wird. Also das Logistikon, das was denken, das was sprechen kann. Und so sehen Sie, dass dieses einfache Begriff Ratio oder Logos durch die Anwesenheit von einem Text, der das mit Göttliches assoziiert, ganz besonders aufgeladen wird. Okay, jetzt haben wir Johannes 1,1, also am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Warte, ich schreibe das mal auf, wenn Sie das zu Hause nachschauen wollen. Also jetzt wird das aufgepumpt. Also Johannes 1,1. Wenn Sie jetzt Genesis anschauen, steht da noch mehr. Da wird auch gesagt, dass der Mensch gemacht wurde nach dem Bild Gottes. Und jetzt kannst du dich natürlich fragen, was ist gemeint mit diesem Bild? Und schon ziemlich früh in der Auslegung wurde dieses Bild gesehen in genau dem vernünftigen, in der vernünftigen Veranlagung des Menschen. Also der Mensch bildet das Göttliche ab durch seine Vernunft. Also das Vernünftige ist quasi das Bild Gottes im Menschen. Das ist Genesis 1,26. Also ich versuche jetzt klarzumachen, wie die Logik, dass du sagst, okay, was heißt Ratio? Jetzt habe ich ein bestimmtes Dokument, Logos, wo das Wort auftaucht. Und ich benutze jetzt die Bedeutung, die es in diesem Dokument hat, um meine Definition vom Menschen zu verstehen. Und die Logik funktioniert insofern gut, weil ich dann sagen kann, okay, der Mensch kriegt seine Sonderstellung gerade durch diese Ratio. Diese Sonderstellung ist in diesem Text, den ich verwende, auch als solche ausgesprochen, in dem der Mensch das einzige Geschöpf ist, das nach dem Bilde Gottes gemacht wurde. Und dann haben wir zweitens noch, das ist dann Genesis 1, 28. Wissen Sie, was da gesagt wird? Dass der Mensch über die Tiere herrschen sollte. Er solle die Tiere benutzen. Das heißt, genauso wie Gott die Welt, also Herrscher über die Welt ist, so Mensch hat etwas Göttliches, nämlich die Ratio. Und die Ratio hilft ihm, über die Welt zu herrschen. Zu dieser Welt gehören auch die Tiere. Und insofern ist es logisch, dass du die Tiere nicht in derselbe Schublade steckst als die Menschen. Stärker noch, würdest du das tun? Ja? Gesetz, sie würde das tun und würde eine Partei errichten, die das claimt, dann würde ich denken, aber du bist Ketzer. Du verneinst, indem du den Menschen auf der gleichen Ebene stellst wie das Tier, indem du auch Rechte für ihn claimst, verneinst du das, was für uns sehr wichtig ist, nämlich dieses Sprechen über Gott. Also eigentlich willst du das Göttliche in der Welt, was der Mensch darstellt, verneinen, indem du sagst, der Mensch ist aber ein Tier. Ich will ihm genauso viele Rechte geben wie das Tier und umgekehrt. Das heißt, das, was in einer bestimmten Periode als pervers gesehen werden kann, weil es unterstützt wird durch ein gewisses Gottesverständnis, getragen durch die Institution Kirche und durch Universität, die Sonderstellung des Menschen, also an der Uni hast du keine Esel, muss man so sagen, nur Menschen. Ja, ich sage das, weil das Beispiel im Mittelalter ist immer Homo est asinus. Ist der Mensch jetzt ein Esel oder nicht? Aber wenn diese Institutionen verschwinden, wenn also die Universität nicht mehr expressis verbis in einer Gesellschaft gesehen wird als die Institution des Wissens, wenn die Kirche nicht mehr die Sonderstellung des Menschen als Träger des göttlichen Gutsiegel gesehen wird oder das nicht mehr so schmackhaft machen kann, dass es für jedermann oder Frau als selbstverständlich gilt, dann ist natürlich diese Konzeptkonstellation, was heißt Vernunft bei Menschen, anders aufgebaut. Das heißt, wenn du Vernunft verstehen willst, wird nicht mehr aus dieser Schublade geholt, weil die Polizei, sage mal, die ist weg hier, sondern du schaust einfach in deinem Garten. Du holst irgendwie die Evidenz irgendwo anders und du sagst, ja, aber Tiere leiden auch. Und Tiere haben auch Gefühle. Tiere sind ja auch Lebewesen. Ja? Jetzt, ich hatte gesagt, politische Bedeutung. Oh, es ist Zeit. Aber ich will das doch noch kurz sagen. Wenn Sie jetzt Menschenwürde begründen wollen, und sie haben dasjenige, was den Menschen zu Menschen macht, was quasi seine Würdigkeit ausmacht. Wenn du das aus deinem Garten geholt hast, ich formuliere es jetzt ein bisschen chargiert, und nicht aus einer unantastbaren, transzendenten Welt, dann werde ich vielleicht erstmal sagen, okay, so wie meine Würdigkeit ein Zweck in sich ist, so muss das auch für dieses Tier aus dem Garten, jenem Tier aus dem Garten und so weiter und so fort. Das heißt letztendlich die Schlagkraft, die ich brauche, um Menschenwürde durchsetzen zu können, verliert immer mehr an Evidenz. Und das ist natürlich, und da sitzt die politische Bedeutung, gerade in dem Moment, wo dieses als Mittel für Weltpolitik eingesetzt wird, ja, ich meine, die NATO greift ja ein um Menschenwürde zu sichern, eine höchst riskante Angelegenheit, weil dabei Menschen sterben. Also es ist immer eine Abwägung, also wer darf für wen sterben. Wenn das aber nicht so begründet werden kann, dass eine Gesellschaft das auch akzeptiert, ja, also nicht erstmal so, weil sie das jeden Tag in der Zeitung lesen, aber wenn die Fragen anfangen, wie auch heutzutage in den Vereinigten Staaten bei dem Krieg in Afghanistan, wenn du dann aber deine Nachschubslinien, also ideologische Nachschubslinie, konzeptuelle Nachschubslinie abgebrochen hast, indem du nicht mehr bereit bist, es auf so eine Weise, das heißt auf eine unantastbare Weise zu begründen, sondern aus deinem Garten, dann finde ich das höchst problematisch, weil du damit also eine Hypothek auf eine Gesellschaft lädst, die Gesellschaft gar nicht tragen kann. Ja? Weil letztendlich man dann fragen kann, weshalb muss X sterben und Y nicht. Okay, in quo sit finis, entschuldige, dass das jetzt ein bisschen länger gedauert hat, aber ich wollte doch die Karte aus dem Hut ziehen. Wir können nächste Woche, wenn Sie wollen, darauf weiter eingehen. Bitte.